Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Guten Morgen, ihr Lieben. Auferstehung, endlich. Es ist geschafft. Wir sind am Ende unseres Weges zur Auferstehung angekommen, nach 7 langen Predigten, endlich. Die Passionszeit ist vorbei. Jesus ist endlich auferstanden und wir können aufatmen. Können fröhlich weiterleben, müssen nicht mehr so latent trauernd herumlaufen, weil wir ja Christen in der Passionszeit sind. Aber was kommt jetzt? Was kommt denn am Nach-Ostersonntag? Ostermontag, sagen einige schmunzeln. Und das ist wohl wahr. Und in diesem Gottesdienst folgt nach der Freude über die Auferstehung die Feier des Abendmahls. Das ist auch wahr. Ja, der Zug des Lebens rollt. Es geht einfach immer weiter. Aber man weiß doch im Ernst noch gar nicht so recht, wie man sich am Osterdienstag fühlen soll. Ist dann alles vorbei mit dem Osterrummel, so wie es schon am Aschermittwoch alles vorbei war? Es stellt sich doch die Frage, was hat Ostern eigentlich in den letzten Jahren bewirkt? Und was wird es dieses Jahr bewirken? Und kann man die Auswirkungslosigkeit von Ostern dieses Jahr wirklich so leicht nur auf die Corona-Bedingungen schieben? Oder liegt da hinter der immer wieder zu beobachtenden Auswirkungslosigkeit von Ostern doch noch tiefer etwas verborgen? Ich meine, Ostern ist doch das Feiern der Überwindung der Todesmächte, das Feiern der Auferstehung, das ist doch so gewaltig, dass es Auswirkungen haben müsste. Vielleicht brauchen wir ja nur noch etwas mehr Zeit, damit die Wirkung sacken kann. Nach vielen Events und Partys gibt es ja immer die sogenannten Afterpartys. Für alle, die noch so aufgedreht sind, dass sie noch nicht wirklich nach Hause gehen können, die aber doch noch nicht in ein komplett anderes Setting eintauchen möchte. So auf die Kirche, auf die Gemeinde übertragen, wäre das dann praktisch der Gottesdienst in der nächsten Woche als After-Gottesdienst mit Uwe Espenschied, der uns via Zoom heute zuschaut. Aber reicht das wirklich aus, ein After-Gottesdienst? Das Suchen und Finden, das uns auf dem Weg zur Auferstehung ja beschäftigt hat und was ja eine klassische Osterhandlung ist, wird ja auf jeden Fall auch noch eine Woche nach Ostern ein Thema sein. Denn niemand weiß, wie viele Eier noch irgendwo da draußen herumliegen und nicht gefunden worden sind. Genauso wie in unserem Leben so viele Dinge noch ungefunden herumliegen, wenn sich nicht irgendjemand auf die Suchen danach begeben würde. Wie war das wohl gewesen, eine Woche nach Ostern damals in Jerusalem? Einige hatten Jesus schon gesehen, andere noch nicht. Manche hatten mit ihm schon gefrühstückt. Mit anderen traf der auferstandene Jesus sich und besprach mit ihnen Dinge des Reiches Gottes und wie das jetzt alles weitergehen sollte. Und über allem schwebte das Damoklesschwert der Verfolgung. Denn jeder, der behauptete, den gekreuzigten Jesus lebendig gesehen zu haben, war vogelfrei und konnte jederzeit sofort ins Gefängnis geworfen werden oder in einer dunklen Ecke gesteinigt werden. Damals wusste man also auch noch nicht so recht, wie man sich fühlen sollte nach Ostern. Die Auferstehung war ein Anfang, aber wer das laut sagte, mit dem konnte es schnell zu Ende sein. Oder dann der Soldat, der am Kreuz erkannt hatte, wahrlich dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der saß doch nach Ostern in seiner Kaserne und fragte sich, wie er das jetzt alles einzuordnen hatte. Wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, was folgt denn daraus? Von den Auferstehungsgerüchten hatte er ja wahrscheinlich schon gehört. Ob da was dran war? Wo sollte er nur hingehen, um das zu überprüfen, ohne dass man gleich fertig gemacht werden würde? Und es ist damals doch dasselbe wie heute. Letztlich kann nur eine authentische Gottesbegegnung den Zweifel ausräumen. Aber wie können wir Gott begegnen? Ich meine, bei Thomas war es ja leicht. Da trat Jesus einfach selbst durch die Tür und er durfte ihn berühren. So ein Erlebnis ist natürlich ein Gnadengeschenk. Aber was kann man tun, wenn man so etwas nicht erlebt? Ich denke, dann muss man versuchen, eine Gelegenheit zu schaffen, wo sich das ereignen kann. Die Richtung ist ja grob klar. Wenn ich wissen will, ob Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dann muss ich mich mit der Person Jesu beschäftigen und auch nach übernatürlichen, unerklärlichen Phänomenen Ausschau halten, denn die Auferstehung gehört nun mal in diesen Bereich. Und ich kann bei den Nachfolgern Christi, den Freunden Jesu nachschauen, was sich bei denen im Leben so verändert hat. So, das fängt jetzt also nach Ostern an. Es gab ja diese Menschen, die in Jerusalem herumgelaufen sind und behauptet haben, sie seien dem auferstandenen Jesus begegnet, hätten mit ihm geredet, hätten ihn berührt. Und das wirkt bis heute nach. Diese Menschen, die sich damals in der Woche nach Ostern in Jerusalem in Lebensgefahr begeben haben, die hat es tatsächlich gegeben. Und das ist eine Herausforderung, zu der jeder Stellung beziehen muss, der sich irgendwie mit Jesus auseinandersetzen möchte. Waren das religiöse Fanatiker, die die Gefahr liebten, oder hatten sie einfach recht? Wenn man sich nun mit etwas auseinandersetzt, wenn man Erkenntnis erlangen will, dann muss man das, womit man sich beschäftigt, berühren. Man muss eine Beziehung dazu herstellen. Mein alter Philosophieprofessor hat uns den Prozess der Erkenntnis ja immer am Rosenbeispiel erklärt, das ich euch schon beim letzten Mal erzählt habe. Wenn du eine Rose wissenschaftlich neutral in ihre Einzelteile zerlegst und jedes Detail von ihr so objektiv wie möglich beschreibst, dann hättest du keine Ahnung davon, was eine Rose ist. Erst die ganzheitliche Betrachtung der Rose, wozu die wissenschaftlichen Einzelbeschreibungen sicherlich auch dazugehören, lässt dich verstehen, was eine Rose ist, die Begegnung mit ihr, das Riechen, das Sehen, die Umstände, in denen du ihr begegnest, all das zusammengenommen, lässt dich das Wesen der Rose erahnen. Aber wie soll man sich das jetzt praktisch im Fall Jesus vorstellen? Es geht dabei nicht um punktuelle After-Events nach Ostern, sondern vielmehr um einen After-Lebensstil, einen After-Auferstehungslebensstil. Und dazu fiel mir eben folgende Geschichte aus Lukas 6, Vers 17 bis 19 ein, die das ganz gut illustriert, obwohl die Geschichte noch vor der Auferstehung stattgefunden hat. Und als er, Jesus, mit ihnen hier herabgestiegen war, trat er auf einen ebenen Platz und eine Menge seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sidon, die kamen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern geplagten wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Das ist doch erstaunlich, oder? Ich meine, so etwas kennt man aus den Zeiten vor Corona ja eigentlich doch nur von Konzerten von Rock- und Popstars. Massen von Leuten, die dahin pilgern und dann am Bühnenrand stehen und versuchen, ihr Idol zu berühren. Auch da fließt eine Kraft, die sie für eine mehr oder weniger lange Zeit glücklich macht. Und mancher Pastor würde sich wünschen, sein Gottesdienst wäre zum Beispiel vielleicht wie ein Konzert von Pur, wo die Leute mit Hingabe alle Lieder auswendig mitsingen, von Anfang bis zum Ende und nach dem Gottesdienst glücklich nach Hause gehen. Das habe ich selber einmal miterlebt, weil ich mit dem Schlagzeuger von Pur sehr gut bekannt bin. Gerade an Karfreitag haben wir noch via Facebook miteinander gesprochen und ich habe diese ungewöhnliche Gottesdienstähnliche Erfahrung, die ich dort auf dem Pur-Konzert gemacht habe, in meinem Buch Mein Freund und Gott und ich ausführlicher erzählt. Alle Konzertbesucher jedenfalls, beziehungsweise alle, die auf dem Platz herumstehen, heißt es ja hier in der Geschichte bei Lukas, und die ihn berühren, werden geheilt. Mehr wird nicht verlangt. Einfach nur hingehen, da sein, berühren. Und da haben wir ihn schon wieder. Einen dieser Momente der Dekonstruktion orthodoxer überkommener Überzeugungen. Denn nicht alle, die in der Menge waren, waren Jünger von Jesus. Nicht alle waren echte Gläubige. Viele kamen aus der Gegend von Tyrus und Sidon. Und das war eine heidnische Gegend, bekannt für ihre okkulten Praktiken und ihre hochmütigen Kaufleute. Königin Isabel stammte übrigens aus dieser Gegend. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass es sich hier um fromme Leute handelte, aber sie waren alle bedürftig, sie waren alle hungrig oder sie waren vielleicht auch nur neugierig. Sie hatten von Jesus gehört und jetzt wollten sie Jesus selber hören. Und dann wollten sie auch nicht darüber nachdenken und diskutieren, sondern sie wollten ihn dann einfach nur berühren. Und Jesus selber hatte zu dieser Gelegenheit auch nichts anderes zu geben als die Kraft, die von ihm ausging. Er lehrte keine neuartigen Programme oder tat sich mit großen Worten hervor, sondern Ströme lebendigen Wassers gingen von ihm aus. Die Volksmenge suchte, ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus. Und das finde ich das Schöne an dieser Geschichte. Sie suchten, ihn anzurühren. Sie wollten das mal versuchen. Sie wussten auch noch nicht genau, wie das geht. Wir dürfen Gott ausprobieren, sagt mir das. Wir dürfen Gott auf die Probe stellen. Gute Nachricht für alle von uns, die manchmal zweifeln. Gott ist deshalb nicht beleidigt. Er stößt uns auch nicht weg und sagt, hör mal, bring das erstmal in Ordnung mit deinem Glauben und Unglauben und deinem Zweifel. Er ist da für uns in diesen verzweifelten Situationen, wenn wir uns wie das eine Schaf verirrt haben, damit wir alles fragen können, was wir wollen. Und er geht unorthodoxe Wege für uns, wenn wir mit unseren Schwächen nicht klarkommen und auch mit uns, egal wohin die führen, selbst wenn sie weg von Jerusalem führen würden. Gott zu berühren heißt, ehrlich zu sein und zu seinen Zweifeln zu stehen. Im Alten Testament hieß es noch, berühren verboten. Die Menschen sollten das Leben oder die Gegenwart Gottes nicht von sich aus ohne Erlaubnis berühren. Aber im Neuen Testament ist alles ganz anders geworden durch Jesus. Das Neue Testament macht deutlich, dass in Jesus das Alte Testament, wie zum Beispiel in Jesaja 6, ein für alle Mal erfüllt ist. In Jesaja 6, da sieht Jesaja ja in einer Vision sich selber mitten im Thronsaal Gottes, also in seiner Gegenwart, und ruft aus, oh wehe mir, denn ich bin verloren. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne mitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Er ist in großer Not, ne? Weil er weiß, er kann das nicht aushalten. Und da flog einer der Seraphim zu mir, erzählt er weiter, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt und so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und in dieser vergebenden und reinigenden Art und Weise hat Jesus Christus auch uns alle ein für alle Mal berührt, ohne dass wir uns dabei die Finger verbrannt hätten. Und wir sind nun frei, auch ihn wieder zu berühren. Und dieses Berühren, das heißt im griechischen Urtext eigentlich, sich an jemanden oder etwas anzuheften, sich anzuknüpfen, zu befestigen, beziehungsweise sich damit zu verbinden. Es kommt von einem Wort hapto, das witzigerweise auch ein Feuer anzünden bedeuten kann, womit es vielleicht einen Bogen zu dem Bild aus Jesaja schlägt. Zumindest pflanze ich diese gedankliche Verknüpfung jetzt in eure Gedanken rein. Auf jeden Fall ist es wohl wahr, dass eine Begegnung mit Gott etwas in uns anzündet. So wie bei den Emmaus-Jüngern, die nach der Begegnung mit dem Auferstandenen sagen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg. Daran hätten wir es doch eigentlich merken müssen, dass er es ist. Am häufigsten steht das Wort Haptomai im Neuen Testament, aber in den Heilungsberichten für eine durch Berühren erfolgte Kraftübermittlung. Und es gibt diese Berührung auf zweierlei Weise. Zunächst einmal erfolgt eine intellektuelle Berührung, nämlich die Auseinandersetzung mit der Person Jesu, mit dem, was er gelehrt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, dass er für seine Überzeugung auch gestorben ist und dergleichen mehr. Und dann kommt es zweitens zu einer innerlichen Berührung. Das heißt, sich mit Jesus mal auf Probe zu verbinden, einfach mal so zu tun, als ob das alles wahr wäre und zu erleben, was da passiert, ob da nicht ein Feuer angezündet wird. Und ich sag mal so, allein schon die intellektuelle Berührung von Jesus würde sich doch lohnen. Denn seine Person ist integer, sie ist vorbildhaft, sie ist nachahmungswürdig. Er war ein Mensch, mit dem man gerne zusammen gewesen wäre. Man traf ihn auf Partys, beim Einkaufen, in Kirchen, aber auch mal bei einer gewalttätigen Demonstration gegen das Kapital. Man traf ihn im Rotlichtviertel, einfach überall. Und immer war er mit den Menschen im Gespräch, hörte ihnen zu. Es ist seine Liebe zu den Menschen, die Jesus aus allen Weisheitslehrern heraushebt und ihn so faszinierend macht. Mit einer unfehlbaren Intuition, die nur vom Himmel stammen kann, erfasst er, wer die Menschen sind und was sie bewegt. Er sieht in ihr Herz und wendet sich nicht ab bei dem, was er dort sieht, sondern er bleibt dran und hilft. Jesus hat keine Berührungsängste. Er geht auf Arme und Ausgestoßene zu, er berührt Kranke, er umarmt Verachtete. Und ich bin mir sicher, er könnte das sogar mit Maske und 1,5 Meter Abstand tun, so dass wir es spüren würden. Jesus kennt kein Standesdenken, er kümmert sich nicht um das Gerede des Volkes. Er verurteilt nicht, für ihn gibt es niemanden, mit dem er nicht reden würde, niemanden, der für ihn allzu quer denkt. Aber Jesus bezieht dann auch Stellung. Und dann redet er auch nicht nur lieb und sanft, sondern mutet den Menschen die Wahrheit zu und traut ihnen zu, dass sie damit klarkommen. Und bei all dem hat Jesus einen ganz klaren Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Und das ist die Freude an der Gemeinschaft mit Gott. Jesus erhebt sich früh am Morgen, er geht abseits und betet. Der Vater im Himmel spricht zu ihm, Jesus hört zu, er antwortet. Und aus diesem Gespräch heraus, mit der in der Frühe gewonnenen inneren Sammlung, tritt er dann auf die Plätze, stellt sich dem Elend der Menschen, sieht den Müden ins Gesicht, hört die Klagen, heilt gelähmte und verkrüppelte Glieder, lehrt die Menge, beantwortet die Fragen, erkennt Dämonen und treibt sie aus. Und all das ist völlig unabhängig von irgendwelchen Einschränkungen aufgrund äußerer Umstände, an die er sich natürlich halten würde, weil ihn das nicht aufhalten kann, weil seine Kraftquelle nicht von dieser Welt ist. Und spätestens da merkt man dann doch, dass Jesus selber ja immer wieder die übernatürliche Dimension in seinem Leben angesprochen hat. Das kann man nicht ausklammern, wenn man sich mit Jesus auseinandersetzt. Das kann man aber auch nicht mit seinem Verstand allein erfassen. Dazu muss es dann einen Schritt weitergehen. Nach der intellektuellen Berührung kommt es dann eben hoffentlich auch zu einer innerlichen Berührung, sich eben an ihn zu hängen. Mal so zu tun, als ob ausprobieren. Wie zum Beispiel die kranke Frau, die mitten in einer anderen Menge Jesus voller Hoffnung und Vertrauen berührte. Und dann sagt Jesus zu ihr in Markus 5, dein Glaube hat dich gerettet. Ja, Bitte schön, was soll denn das für ein Glaube sein? Es war doch einfach nur ein Hilfeschrei zu Gott aus der Not heraus. Die Hoffnung, bei ihm endlich Hilfe zu finden. Eine Empfangsbereitschaft, ja, für das, was kommen soll. Eine innere Offenheit, sich bewegen zu lassen. Aber doch keinerlei dogmatisch korrekte, strukturierte Überzeugung. Jesus zu berühren heißt, sich innerlich mit ihm zu verbinden am Punkt deiner Not. Sich an ihn anzuheften. Also suche Gott in dieser Offenheit zu berühren, wo auch immer du bist. Teile deine Gefühle mit ihm. Erzähl Gott, was du gerade siehst und erlebst. Teile einfach alles mit ihm, was dir begegnet. Sei es nun im Museum, im Kino, auf der Arbeit, in der Straßenbahn oder wo auch immer. Sei offen und suche aktiv die Begegnung, die Berührung. Und hab keine Angst. Er könnte dir dabei etwas wegnehmen. Dir sagen, das darfst du aber nicht oder so. Du darfst da nicht sein und so weiter. Weißt du, Jesus war schon an allen Orten, an die du nur hingehen könntest, schon längst gewesen. Und er war dort immer ein Segen. Und wenn du danach suchst, ihn zu berühren, egal wo du dich befindest oder was du gerade schon wieder angestellt hast, dann fließt Kraft in dein Leben. Gott nimmt uns niemals etwas weg. Gott gibt immer nur. Wenn wir Gott begegnen, dann nimmt er uns nichts weg, sondern er lässt seine Kraft in unser Leben fließen. Und manchmal gibt er dir so viel, dass andere nicht so gute Sachen aus deinem Leben herausgedrängt werden, weil einfach gar kein Platz mehr da ist. Auf jeden Fall geht es im Neuen Testament dann auch weiter, heiß her in dieser Geschichte. Wir haben ja vorhin aus Lukas gelesen, aber auch Markus berichtet davon. Und Markus erzählt, dass Jesus so viele Menschen heilte, dass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Selbst nur den Zipfel seines Mantels zu berühren, reichte da schon aus. Ich meine, stell dir das doch nur mal vor, was da los war. Und dann stellst du dir diese tumultartigen Gottesdienste vor, die da auf uns nach Corona zukämen, wenn wir das ernst nehmen und es tatsächlich bei uns geschehen würde. Da müssten wir doch glatt unsere Definition von es geschehe alles in Ruhe und Ordnung neu fassen. In Johannes 5, Vers 39 sagt Jesus dazu, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt? Nicht im Buchstaben ist das Leben, sondern im Geist. Nicht in der Ordnung, sondern im Leben, in der Lebendigkeit. Nur durch die Berührung mit dem Leben erschließt sich uns diese Wahrheit, die größer ist als unser Denken, die übernatürlich ist. Nicht durch gedankliche Akrobatik. Wer sucht, der wird finden. Das ist wahr. Aber bevor er findet, wird er auch in viele Sackgassen und Abwege geraten. Sonst hieß es ja, wer findet, der findet. Suchen ist ein Prozess. Durch Versuch und Irrtum kommt man in diesem Prozess weiter. Und Gott möchte, dass wir suchen, versuchen, dass wir etwas wagen. Das heißt also, nach Ostern ist vor Ostern. Ab heute Mittag geht es erst so richtig los mit Ostern und dem ganzen Suchen und Finden von Dingen, die für uns jetzt noch verborgen sind. Supermärkte denken ja immer nur auf die christlichen Feste hin und danach ist sofort alles vorbei. Sündersupermärkte verstehen Weihnachten, Ostern, Pfingsten eher als Startpunkte für eine intensivierte Suche danach, das zu erleben, wovon diese Feste handeln. Und ich habe mich so gefreut, diesen Satz hier bei euch zu sagen. Wunderbar. Wir sollten jetzt eben erst recht die Begegnung mit dem Auferstandenen suchen. Wo ist er denn in deinem Leben auferstanden? Wo zeigt sich denn die Kraft der Auferstehung in deinem Alltag? Also sitz nicht in der Kirche rum und warte, dass ein Segen in deinen Schoß fällt, sondern suche danach in deinem Alltagsleben, suche danach, ihn zu berühren. Wie das geht, sagt uns das Wort Gottes an vielen, vielen Stellen. Da brauchst du nur einmal die Konkordanz zu bemühen. Wenn man Gott sucht und ihn berühren will, dann ist es zunächst einmal hilfreich, das Gewohnte zu dekonstruieren und das eigene Lager zu verlassen oder sich auch mal lächerlich zu machen. Zachäus stieg dafür sogar auf einen Baum. Wenn man Gott sucht, so sagt es die Bibel, dann soll man dabei fröhlich sein. Man soll sich demütigen und beten, in Gottes Wegen wandeln, das Tag und Nacht beständig tun und es mit seinem Geist im Innern schon früh tun. Vor allem aber soll man es mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Willen tun. So, dass man richtig gehend einen Bund mit sich und anderen schließt und sichere Orte für Gottes Berührungen aufbaut. So verstehe ich jedenfalls den Text aus 1. Chroniker 22, Vers 19. Richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Und macht euch auf und baut das Heiligtum Gottes des Herrn, also die Gemeinschaft der Geheiligten, also der zur Seite gesetzten Verrückten, dass ihr die Lade des Bundes des Herrn und die Geräte des Heiligtums Gottes, also seine spürbare Gegenwart, in das Haus bringt, das dem Namen des Herrn gebaut werden soll. In eurem Fall der Sündersupermarkt in Kelkheim. So, das waren sie also jetzt, die 8 Stationen auf dem Weg zur Auferstehung. Und ich muss sagen, es hat mir total viel Spaß gemacht, mit euch zusammen diesen Weg gegangen zu sein. Erstens, auf dem Weg zur Auferstehung geschieht die Dekonstruktion orthodoxer, überkommener Überzeugungen. Zweitens, auf dem Weg zur Auferstehung kann es in alle Richtungen gehen, weil Gottes Liebe einen aufsuchenden Aspekt hat. Drittens, auf dem Weg zur Auferstehung darf man keine Angst vor der Hölle haben, die letztlich ein Konzept der Barmherzigkeit Gottes ist. Viertens, auf dem Weg zur Auferstehung kommen wir am Kreuz nicht vorbei, an dem sich die konsequente und bedingungslose Liebe Gottes zeigt. Fünftens, auf dem Weg zur Auferstehung dürfen wir Gott nicht angenagelt hängen lassen. Sechstens, auf dem Weg zur Auferstehung gehen wir immer wieder neu einen Weg von der Entfremdung hin zur Identität. Siebtens, auf dem Weg zur Auferstehung geschieht eine Veränderung an uns, mit der wir in die Welt gesandt werden. Und achtens schließlich, auf dem Weg zur Auferstehung ist das Ziel ein neuer Anfang und kein Status. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also lasst uns loslegen und mit Jesus zusammen uns auf den Weg machen, auf ihn hin, auf sein Königreich hin. Denn wohin sonst sollten wir gehen? Und deswegen singen wir genau das jetzt miteinander, beziehungsweise ihren Gedanken und hier vorne, ihr macht das ganz wunderbar. Amen, wollte ich noch sagen.